Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und ab Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der Johannes, das ist die Johannes-Version tatsächlich von der Weihnachtsbotschaft. Und sie klingt so ganz anders. Er erzählt sie heute in seiner ganz eigenen Art und Weise. Es beginnt mit, am Anfang war das Wort. Und dann heißt es später, dass dieses Wort Mensch wird und unter uns wohnt. Und dann eigentlich steht da, das zeltet unter uns. Und dann ist da die Rede von Herrlichkeit. Und irgendwie hat man so ein Flashback. Und man ist plötzlich wieder im Exodus, wo Gott sagt, ich will unter dir wohnen. Und die Herrlichkeit Gottes zieht ein in das Zelt. So, damit verknüpfte Johannes. Aber ich möchte nochmal zurück und zwar, ich habe mich gefragt, wieso steht da am Anfang war ein Wort? Wieso ein Wort und nicht ein Bild oder ein Piktogramm? Am Anfang war das Wort. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet eine Bibel in der Hand und da wird nichts drinstehen. Ich habe nämlich mal so eine Bibel geschenkt bekommen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass das die Wycliffe-Bibelübersetzer waren. Ja, da stand schön drauf, Bibel, und ich drücke mir das Ding in die Hand und ich sage so, nein, ich habe schon eine. Ah, nimm trotzdem mit. Und dann am Platz hocke ich mich hin und schlage sie auf und sage, ah, die ist ja leer. Und dann war nur so ein Lesezeichen drin, da stand dann drauf, wie viele Völker und wie viele Menschen keine Bibel haben, weil es sie noch nicht gibt in ihrer Sprache. Was wüssten wir von Gott, wenn wir das Wort nicht hätten? Was wüssten wir? Wenn wir es nicht hätten, dann müssten wir nach Gott suchen. Klar. Wo? In den Mysterien des Kosmos, in den geheimen Nischen unserer Seele. Und das machen ja viele Menschen. Ich habe gestern eine sehr spannende Unterhaltung gehabt mit einem Studienkollegen von meiner jüngsten Tochter. Und das ist so ein typischer Sucher. Ist eigentlich schön, dass er ein Sucher ist. Aber der sucht halt überall. In den geheimen Nischen seiner Seele. Und da kommt dann jeder so auf seine eigenen Schlüsse. Aber im Prinzip hat man keine Ahnung. Wenn wir nicht wissen, wer oder wie Gott ist, dann haben wir letztlich auch keine Ahnung, wer oder was der Mensch ist. Das hängt ja zusammen. Wer keine Ahnung hat über Gott, oder anders gesagt, Verwirrung über den Schöpfer führt auch immer zur Verwirrung über den Menschen. Und es ist Spekulation. Aber in der Bibel offenbart uns, wer Gott ist. Oder genauer gesagt, in der Bibel offenbart sich uns der Schöpfer. Und deswegen sind wir Menschen oder wir Christen Menschen des Buches. Ja, wir sind, es wird ja nachgesagt, wir sind Menschen des Buches. Genauso wie Israel, das wahrscheinlich noch viel, viel mehr ist, Aber das heißt, Menschen des Buches oder ein Mensch des Buches zu sein, heißt, dass Gott eben nicht irgendwo zu suchen ist, im Kosmos oder weiß sonst wo, sondern in seinen Worten an uns, in Gottes Wort an uns. Und die finden wir in der Bibel. Und darum ist dieses Buch auch so wichtig. Letzte Woche habe ich ja am Tarnhof unterrichtet in der Bibelschule und es hat mich ziemlich geschockt. Die Leute kennen ihre Bibel nicht und sie lesen sie nicht. Und ich habe dann ein Gespräch gehabt mit einem und er sagte, weißt du, ich bin in der Jungschau aufgewachsen und im Jugendkreis und in einem frommen Elternhaus, aber die Bibel selber gelesen habe ich nie. Ich habe es erst hier angefangen. Was wissen wir von Gott, wenn wir das Buch nicht aufmachen? Nun, ich bin dem ein bisschen nachgegangen. Wieso eben ein Wort und nicht ein Bild? Warum Worte? Ich meine, am Anfang hätte ja auch so ein Piktogramm sein können. Drucken wir drauf, Start. Ne? Jetzt geht's los. Aber Gott gibt uns eben Worte mit. Ich glaube, das, was es uns so schwer macht, ist, wir sind eine visuelle Kultur. Israel war das nie. Israel ist nie eine visuelle Kultur gewesen. Wir schauen. Wir haben es ja auch bis da drin, in diesem Wort, Einsicht. Wenn wir sagen, also ich will ganz verlässlich etwas wissen und ich will dem nachgehen, dann was machen wir? Dann sagen wir, ja geh hin und sieh es dir an. Untersuch, schau mit eigenen Augen und dann weißt du es. Dann bekommst du Einsicht, überzeuge dich. Ich glaube nur, was ich sehe. Ne? Tja, das Problem allerdings ist, dass Sehen keine kognitiv neutrale Aktivität ist. Oder einfacher ausgedrückt, unsere Wahrnehmungen und unsere Eindrücke sind weitgehend dadurch beeinflusst, worauf wir achten oder was wir erwarten zu sehen. Kleines Beispiel, hat jemand von euch gerade ein neues Auto oder annähernd neu? Ja? Niemand? Na, kann man sich momentan nicht leisten. Gell? Ah doch, ihr. Okay, was habt ihr für ein Auto? Darf ich fragen? An was? Also, ein DS, ich weiß zwar nicht, was das ist, ja. Aber, okay, plötzlich seht ihr ganz viele solche Autos, oder? Ne, sieht man nicht viel, ja? Weil ihr habt das Einzige auf der Welt, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, nicht? Man kauft sich einen Golf und plötzlich denkt man, wieso kaufen sie alle einen Golf? Ja? Wieso fahren da so viele Golf umeinander? Oder wir haben halt so ein Peugeot-Familienkutsche. Und du siehst überall dieselben Autos. Du denkst, die habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Du nimmst etwas wahr, weil man irgendwie darauf, oder man erwartet etwas. Ja? Wenn man etwas nicht erwartet, dann achtet man meistens auch nicht drauf. Und das ist eine eigenartige Sache. Und tja, dann sagt man auch eben so oft, ich glaube nur, was ich sehe. Aber ich glaube, das ist genau andersrum, nicht? Ich habe mit den Bibelschülern geredet und dann habe ich sie gefragt, hast du schon mal Angst gehabt und durch die Dunkelheit heimgegangen? Und dann haben ein paar Mädels gesagt, ja. Ich sage, und was habt ihr alles gesehen? Alles Mögliche sieht man da. Aber das ist gar nicht da. Die Jünger im Boot, klassisches Beispiel. Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen. Was sehen sie? Ein Gespenst. Und du sagst, du liest es, sie sehen ein Gespenst. Und du sagst, spinnst? Sie wissen, dass es das nicht gibt, aber sie sehen es. Weil sie es erwarten, weil sie irgendwie... Sie kommen nicht zurecht. Das heißt, ich würde sagen, es ist genau andersrum. Ich sehe, was ich glaube. Und jetzt ist die Sache, Ja, auch noch so. Oftmals sind Dinge, die wir sehen, ja auch schwierig zu interpretieren. Also, wie ist denn das? Gott offenbart sich uns in seiner Schöpfung. Das lesen wir in der Bibel und das nehmen wir irgendwo auch wahr. So, das ist mein Winterbüro. Ich weiß, es ist nicht fair, aber es ist halt so. Ja. Und es ist dieses Wochenende ist aufgegangen. Aber das, was ich oft erlebe, ist, wenn du mit Leuten da hochkommst, die schauen dahin und haben genau diesen Wow-Effekt. Ne? Und sie fangen an zu staunen und dann lese ich im Psalm 19, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Sie tun es zwar ohne Worte, aber sie tun es. Das ist so der Sound of Silence, der mir da immer einfällt. Ja. Ja, man kann was entdecken, nur das Problem ist, was erzählt man das? Wenn eine Flutkatastrophe alles kaputt macht oder eine Lawine alles verschüttet. Ich stehe da und denke, okay, was ist das jetzt für ein Gott? Also es wird kompliziert, ich weiß es nicht. Das Problem mit den Augen ist, dass das Bild sehr trügerisch sein kann. Und die Bibel letztlich als Ganzes ist immer sehr skeptisch, wenn es um Verständnis oder Erkenntnis aufgrund visueller Erscheinungen geht. Also, ich kann mich das fragen, glauben wir, weil wir sehen oder sehen wir, weil wir glauben? Geht vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, als wenn man den Satz einfach nur so sagt, ich glaube nur, was ich sehe oder ich sehe nur, was ich glaube. Nein, ich glaube, wir sehen auch, weil wir glauben. Ich möchte dem noch ein bisschen nachgehen. Wir sagen ja, also erstes Beispiel, wir sagen ja, Kleider machen Leute. Ne? Und das stimmt ja auch irgendwie. Spannend ist, dass das hebräische Wort für Kleid, das Verb, heißt treulos handeln, jemanden verraten, Vertrauensbruch. Ist interessant, oder? Und immer wenn es um Kleidung geht im ersten Buch Mose, dann hat es irgendwas mit einem Betrug zu tun. Der Jakob, der sich den Segen seines Bruders holt, muss sie irgendwie bedecken und er holt die Kleider seines Bruders, damit er riecht wie sein Bruder. Die Tamar verkleidet sich. Josefs Brüder tränken den Mantel von Josef im Blut, um Jakob vorzugaukeln, Josef wäre gestorben. Potiphars Frau erklärt anhand von Josefs Gewand, sie sei von ihm vergewaltigt worden. Und Josef selber zieht die Amtskleidung, die ägyptische, nicht aus, als seine Brüder vor ihm stehen. Und sie erkennen ihn nicht. Erst später lüftet er das Geheimnis und. Wir urteilen über Menschen nach ihrem Erscheinen nach. Tja, und Gott sagt, der Samuel tut es ja auch, als er einen neuen König salben soll. Und Gott sagt dem Samuel, schau nicht auf seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Übrigens war auch der erste König Israels ein Kopf größer als alle anderen. Er war ein Riese, aber war seelisch ein Zwerg. Und Gott sagt dann, sieh nicht auf seine Erscheinung und auf seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Der Herr sieht aber das Herz an. Das ist ein Unterschied. Was mich noch mehr beschäftigt hat, ist das leere Grab. Jetzt könnte man ja sagen, also ich glaube nur, was ich sehe. Ne? Uns werden von 20 Personen berichtet, die mit einem leeren Grab direkt zu tun hatten. Und es gesehen haben. Und keine einzige Person hat verstanden, was hier passiert. Die stehen dort und haben nur Bahnhof. Die sind nur verwirrt. Bis dahin, dass der Petrus sogar reingeht und die Tücher durchwühlt und wieder zurückgeht und sagt, was tun wir jetzt? Und dann kommen die Frauen und sagen, ja, wir haben den Auferstandenen gesehen. Und die sagen, ja genau, jetzt hat es völlig durchdreht. Sie verstehen es nicht. Wann beginnen die Jünger zu verstehen, was da passiert ist? Wann? Die Engel erklären den Frauen, erinnert euch an das, was er gesagt hat. Und dann heißt es in Lukas 24, da erinnerten sie sich an all die Worte, die Jesus zu ihnen gesagt hatte. Und woher hat Jesus seine Worte gehabt über die Auferstehung? Aus seiner Bibel. Deswegen kann später der Paulus auch sagen, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch in Übereinstimmung mit der Schrift. Mit anderen Worten, erst im Licht des Wortes Gottes kann ich so manches, was ich sehe, verstehen und begreifen und dann auch für mein Leben umsetzen. Es ist selten das, was ich sehe, weil ich muss es ja irgendwie interpretieren. Und das kann sehr verwirrend sein. Die Emmaus-Jünger, die hatten ein Spezialbibelstudium auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Jesus erklärt ihnen anhand des Alten Testamentes, was da passiert ist. Und am Schluss begreifen sie. Und dann ist Jesus weg, dann brauchen sie ihn nicht mehr. Leiblich, visuell. Im Johannesevangelium lesen wir nicht nur, dass am Anfang das Wort war, sondern auch, dass es Fleisch wurde. Das heißt, mitten unter uns wohnte Gottes Wort zum Angreifen. Und die Bibel sagt mir immer wieder, dass Gott zu uns kommt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das jetzt, wenn es da heißt, am Anfang ist das Wort. Und das Erste, was wir tatsächlich von Gott erfahren, ist, als er die Welt ins Dasein ruft, ist, dass er spricht. Und Gott immer wieder spricht. Und ich möchte es jetzt adventlich machen. Was wäre, wenn Gott uns nicht ansprechen würde, sondern uns einfach uns selbst überlassen würde? Okay. Und einfach am Anfang sagen wir, da ist ein Bild, mach damit, was immer du willst. Interpretiere es oder ist mir wurscht. Aber das tut Gott eben nicht. Gott spricht an. Und es ist immer eine Interaktion, Kommunikation. Gott spricht uns persönlich an. Er geht uns nach, immer und immer wieder. Das Erste, was wir lesen, nachdem Adam und Eva die Frucht gegessen haben, was tut das? Das Erste, was Gott tut, ist, er ruft und redet: Adam, wo bist du? Es ist wieder Ansprache. Religion sagt mir, du musst irgendwie nach Gott suchen und dann such nach ihm. Und wenn du irgendwas hast, wo du denkst, das ist es jetzt, versuch dieses irgendwas oder diesenjenigen irgendwie freundlich zu stimmen, mit was auch immer. Unsicherheit, Spekulation, Vorstellung, was auch immer. Die Bibel sagt mir, nein, Gott ist auf der Suche nach uns Menschen. Er kommt uns nach. Das Wort wird Fleisch. Weihnachten. Zum Angreifen. Offenbart uns, wer und wie Gott ist. Spricht uns an. Und das alleine sagt mir doch schon etwas darüber aus, wie wertvoll wir Menschen in Gottes Augen sind. Wir sind willkommen. Gott spricht uns an, er ignoriert uns nicht. Als ich in die Schule ging, ich hatte einen Schulkollegen, der war der Albtraum, glaube ich, eines jeden Lehrers. Und unser Lehrer, der hatte sehr spezielle Methoden. Und eines Tages hat er gesagt, Max, ich erkläre dich für Luft. Ich habe gedacht, was ist das jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ob du kommst oder nicht, wurscht. Du bist Luft, du existierst nicht mehr für mich. Ich spreche dich nicht mehr an. Du kannst Hallo sagen, du kannst nichts sagen, ist mir wurscht. Der hat ihn ignoriert. Nach anderthalb Wochen. Die erste Woche hat er es cool gefunden. Er ist ab und zu gekommen, ab und zu nicht. Aber nach anderthalb Wochen hat der Schüler gebettelt, wieder dabei zu sein. Er hatte keine Ansprache, er hatte keine Aufmerksamkeit. Der ist halb durchgedreht. Interessant, oder? Wenn niemand mit dir spricht, und was macht es aus, wenn jemand dich direkt anspricht? Und das ist das, was Gott tut. Er offenbart sich uns durch das, was er uns zu sagen hat. Und damit wir es nicht nur als Schall und Rauch hören, hat er es uns aufschreiben lassen. Was für ein Geschenk. Und Gottes Wort ist so kraftvoll. Wenn er spricht, dann verändert es. Gott spricht nicht, um zu informieren, sondern um zu verändern. Immer. Und es verändert etwas. Letzte Woche habe ich mit den Bibelschülern so ein bisschen durchgemacht, wie Gottes Wort die abendländische Geschichte verändert hat. Das ist ein Studium für sich. Alles hat es verändert. Menschen, die erkannt haben durch dieses Wort, wer Gott ist, deren Leben wurde auf den Kopf gestellt. Unglaublich. Und vor allem hat es damit zu tun, dass Gott mich anspricht, ganz persönlich. Am Anfang war nicht ein Bild, sondern das Wort. Gott sei Dank. Und dem dürfen wir uns innerlich auch öffnen und uns ganz bereit machen. Adventszeit. Ja. Die liturgische Farbe ist lila und das heißt immer, Achtung, aufpassen. Da kommt was. Und das beginnt jetzt. Der König der Herrlichkeit kommt. Danke für die Lieder, macht hoch die Tür. Kannst nicht erwarten. Der kommt und spricht uns an. Adventsbotschaft. Ich möchte nur beten mit uns. Danke, lieber Vater, dass du ein Gott bist, der spricht. Und dass wir in deinen Augen so wichtig sind, dass du deinen Sohn geschickt hast, der uns erklärt, verständlich macht, auslegt, wer du bist. Weil du so eine große Sehnsucht hast nach uns. Und das ist nicht, weil wir gut wären oder schön oder groß oder stark, sondern einfach, weil du uns liebst. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Amen.